Das Individuum in der Gesellschaft. Klassiker der Soziologie heute. Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit von Peter Berger und Thomas Luckmann.
Was für einen tibetanischen Mönch wirklich ist, braucht für einen amerikanischen Geschäftsmann nicht wirklich zu sein. Was heißt wirklich? Und wieso kann man wissen? Hallo und herzlich willkommen zum zweiteiligen Podcast Das Individuum in der Gesellschaft, Klassiker der Soziologie. Wenn ihr Lust habt, was über die Systemtheorie von Niklas Luhmann zu erfahren, dann hört euch auch gerne die andere Folge des Podcasts an. Wir sind eine Gruppe Studierender der Georg-August-Universität Göttingen und beschäftigen uns im Rahmen eines Workshops mit verschiedenen Klassikern der Soziologie. Als einer dieser Klassiker zählt mittlerweile das Werk Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit von Peter Berger und Thomas Luckmann, mit denen wir uns heute beschäftigen möchten. Wir wollen euch dazu die Theorie der beiden Soziologen vorstellen, eine Kritik daran versuchen und ein paar Gedanken von Menschen einfangen, die sich mit der Schrift beschäftigt haben. Doch wie bekannt sind Berger und Luckmann eigentlich? Dazu hören wir uns erstmal auf dem Campus um. Kennst du Berger und Luckmann?
Ja.
Nee, das sagt mir nichts.
Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich davon schon mal gehört habe, aber sollte man bestimmt schon mal von gehört haben.
Nein, tue ich nicht.
Nee, leider nicht.
Nee.
Ja.
Die beiden Soziologen, Thomas Luckmann und Peter Ludwig Berger, wurden insbesondere durch ihre gemeinsam verfasste wissenssoziologische Arbeit Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit aus dem Jahr 1966 bekannt, welche eine der Schlüsselwerke des Sozialkonstruktivismus ist. Hierin untersuchen Luckmann und Berger, wie Wissen entwickelt, vermittelt und bewahrt wird, was mit Hilfe einer Analyse der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit geschehen soll. Der im Jahr 1927 geborene und im Jahr 2016 verstorbene Thomas Luckmann war ein österreichisch-amerikanischer Soziologe. Luckmann studierte ab 1947 Sprachwissenschaften und Philosophie an der Universität Wien. Ab 1948 studierte Luckmann außerdem Psychologie, Kirchenslawisch, Ägyptologie, französische Philologie sowie Geschichte und Germanistik an der Universität Innsbruck. Sein Studium setzte er 1950 in den USA fort und promovierte 1956 in dem Fach Soziologie. Zuletzt lehrte Luckmann als Professor für Soziologie an der Universität Konstanz. Jetzt stellen wir euch noch Luckmanns wichtigen Kollegen Peter Ludwig Berger vor. Berger, geboren im März 1929 und verstorben im Juni 2017, war ein US-amerikanischer Soziologe. Der Sohn einer jüdischen Familie lebte seit 1946 in den USA und studierte dort Soziologie und Philosophie. Ab 1955 arbeitete Berger an verschiedenen Universitäten und im Jahr 1981 war er Professor für Soziologie und Theologie an der Boston University. Außerdem war er seit 1985 Direktor des Institute for the Study of Economic Culture. Sein zentrales Arbeits- und Forschungsfeld war die Religionssoziologie. Doch was das Werk von Luhmann und Berger nun bezweckt und was die Theorie zu bedeuten hat, erklären uns zwei Studierende, die sich bereits mit dem Buch beschäftigt haben.
Das Werk von Berger und Luckmann gilt als Klassiker der Soziologie. Wieso?
Ja, mit Klassikern meinen wir in der Soziologie einen gewissen Kanon an soziologischen Autorinnen und Autoren, die im Grunde die wichtigsten theoretischen Konzepte in der Soziologie produziert haben. Welche Theorien jetzt tatsächlich zu diesen wichtigsten Werken zählen, ist im Grunde immer der Deutungshoheit der jeweiligen Lehrverantwortlichen für eben soziologische Theorie an den Universitäten überlassen. Und Berger und Luckmann gelten als Mitbegründer der theoretischen Konzeption des Sozialkonstruktivismus und gelten deshalb eben hinlänglich als einer dieser soziologischen Klassiker.
Was bedeutet Sozialkonstruktivismus?
Der Sozialkonstruktivismus fragt danach, wie soziale Wirklichkeit entsteht. Also mit anderen Worten, wie wird die Welt, die wir alltäglich eben wahrnehmen und in gewisser Weise eben auch miteinander teilen, gemacht? Das ist eben grob gesagt mit dem Begriff des Konstruktivismus gemeint. Und die Antwort darauf, wie diese Alltagswelt produziert wird, liegt in der Vorsilbe sozial. Menschen erzeugen also ihre soziale Wirklichkeit selbst und reproduzieren sie derart, dass sie dann dauerhaft Bestand hat. Gesellschaftliche Phänomene werden also erzeugt, sie werden institutionalisiert und letztlich als das, was wir dann als sowas wie Traditionen kennen, an neue Generationen weitergegeben.
Der Begriff der Alltagswelt ist schon öfter angeklungen. Was genau ist damit gemeint?
Die Alltagswelt ist für Berger und Luckmann die Wirklichkeit, in der sich gesellschaftliche Subjekte befinden. Es handelt sich dabei also um eine ganz spezielle Bewusstseinsform. Andere Bewusstseinsformen neben der Alltagswelt wären beispielsweise die Traumwelt oder auch sowas wie spielerische Kontexte. Die Alltagswelt wird als Bewusstseinsform von einer bestimmten Wirklichkeitsordnung Berger und Luckmann zufolge strukturiert. Und diese Ordnung besteht aus verschiedensten uns ganz bekannten Aspekten, also sowas wie Sprache, Wissen, Technik, soziale Beziehungen, aber auch eben Spezifika der Arbeitswelt oder so etwas wie die Ausbildung eines Erfahrungsrahmens und einer Raum- und Zeitstruktur. Bewegt sich der Mensch in der Alltagswelt, weiß er immer, zu welchem Zeitpunkt er sich an welchem Ort befindet. Wacht man beispielsweise aus einer Ohnmacht auf, ist häufig die erste Frage: Wo bin ich? Man sucht also nach dem Referenzpunkt, der die eigene Wirklichkeit strukturiert.
Welcher von all den Aspekten, die die Alltagswelt strukturieren, ist denn der relevanteste?
Zwei Aspekte sind eigentlich die relevantesten. Zum einen haben wir Sprache. Sprache ist mit Sicherheit einer der relevantesten Faktoren. Für Berger und Luckmann ist die Alltagswelt nämlich durchzogen von sogenannten Objektivationen. Das ist sowas wie Zeichen, Symbole, Sprache eben. Diese Objektivationen haben einen elementaren Einfluss auf die Konstruktion der Wirklichkeit. Sprache nimmt hierbei die Funktion des Ursprungs und aber auch des Hauptbezugs zur Alltagswelt ein. Ja, also es ist quasi die Produktion der Alltagswelt, aber eben auch die dauerhafte Reproduktion der Alltagswelt, die Sprache macht. Sie bildet dabei, wie die beiden Autoren das nennen, sogenannte semantische Felder, in denen sie quasi typisiert und anonymisiert, also mit anderen Worten im Grunde den Dingen einen Namen gibt. Das ist die Funktion von Sprache. Und unter diesen Namen, den sie eben den Dingen gibt, subsumiert sie da ganz spezifische Erlebnisse eben in sogenannte allgemeine Sinnordnung. Also meine individuelle Erfahrung, meine individuelle Wirklichkeit kann ich mit dem objektiven Werkzeug der Sprache für andere zugänglich machen und damit eben eine geteilte Wirklichkeit mitstrukturieren. Darin liegt die Funktion der Sprache. Ein zweiter und ebenso relevanter Aspekt liegt in dem Begriff des Wissens bei Berger und Luckmann. Hierbei kommen wieder diese semantischen Felder ins Spiel. Berger und Luckmann gehen von einem allgemeinen Wissensvorrat in Gesellschaften aus, die in diesen semantischen Feldern organisiert sind und sich nochmal dann in spezifisches Rezeptwissen, wie sie das nennen, ausdifferenziert. Diese semantischen Felder mit ihrem Rezeptwissen sind den Menschen zu unterschiedlichen Graden vertraut und funktionieren als Hauptkategorien der Erfahrung. Das Alltagswissen ist als stets unvollständig zu betrachten, weswegen immer Raum für weitere Warum-Fragen bleibt. Dementsprechend wird die Alltagswelt eben immer weiter produziert und reproduziert. Und die Gültigkeit dieses Wissens garantiert sich eben jedes Subjekt selbst. Und es orientiert sich hierbei eben an wichtigen Instanzen. Diese variieren sehr stark. Das kann sowas sein wie die Familie, das private Umfeld, aber eben auch Wissen von ExpertInnen. Genau.
Wenn alle Menschen also eine Alltagswelt teilen, gibt es dann überhaupt noch individuelle Unterschiede in der Erfahrung der Wirklichkeit?
Berger und Luckmann gehen von einer objektiven und einer subjektiven Wirklichkeit aus. Die objektive Wirklichkeit ist eine vom Menschen produzierte, institutionalisierte Gesellschaftsordnung und im Grunde die Welt, die die Mitglieder einer Gesellschaft teilen, die sie alle kennen. Die objektive Wirklichkeit wird beispielsweise ausgedrückt durch Traditionen, ganz klassischerweise. Aber auch sowas wie Rollenvorstellungen, die eben in einer Kultur oder in einer Gesellschaft geteilt werden. Menschen internalisieren diese Aspekte, was dann eben bedeutet, dass sich Traditionen, Rollen, Wissen über die Wirklichkeit angeeignet werden, von Subjekten an der Stelle. Gleichzeitig sind Menschen allesamt einer subjektiven Wirklichkeit ausgesetzt. Die subjektive Wirklichkeit ergibt sich für Menschen durch eine primäre und eine sekundäre Sozialisation. Primäre Sozialisation bedeutet beispielsweise auch hier wieder durch Eltern, Normen, Rollenbilder, Sprache und so weiter. Die sekundäre Sozialisation vermittelt wieder in diesen Subwelten rollenspezifisches Spezialwissen und weitere Aspekte auch eben von Werten, Normen und Sprache, aber in durchaus spezifischeren Kontexten und eben auch auf einer deutlich differenzierteren Ebene. Subjektive Wirklichkeit umfasst im Grunde den Bereich des Menschen, der auch als Identität oder die Verwirklichung des Selbst bekannt ist. Tritt der Mensch in Sozialisierung, also geht er quasi in die objektive Gesellschaft, in die Alltagswelt, muss laut Berger und Luckmann diese Identität oder auch diese Selbstverwirklichung in Teilen oder auch ganz aufgegeben werden und in Rollen aufgehen. Diese Rollen entsprechen dann eben der objektiven Wirklichkeit und um Teil der objektiven Wirklichkeit sein zu können, muss man eben die subjektive Wirklichkeit gewissermaßen aufgeben. Berger und Luckmann nennen das auch sehr prägnant den Verrat an sich selbst. Die subjektive Wirklichkeit kann dementsprechend als der individuelle und nicht entäußerte Rest von gesellschaftlichen Subjekten gesehen werden, die außerhalb der objektiven Wirklichkeit existieren und abhängig von der Integriertheit von Subjekten in der Gesellschaft unterschiedlich stark ausgeprägt sind.
Wie jede Theorie müssen sich auch Berger und Luckmann einiger Kritik an ihrer Arbeit stellen. Über die Aspekte, die noch einmal besonders kritisch betrachtet werden sollten, sprechen wir im Folgenden.
Soziologische Erkenntnis ist auch immer Kritik. Deswegen wollen wir an dieser Stelle einige Widersprüche bei Berger und Luckmann beleuchten. Der wohl wichtigste kündigt sich schon in unserem Podcast-Titel an: Der Widerspruch zwischen Individuum und Gesellschaft. Bezogen auf die beiden Wissenssoziologen meint er spezifisch, dass wir über den Individualismus, über Identität und einen werkeigenen Widerspruch sprechen müssen. Fangen wir doch von vorne an. Warum ist das Konzept von Identität und Individualität, wie Berger und Luckmann es beschrieben haben, problematisch oder wo sitzen gedankliche Kurzgrifflichkeiten?
Dazu muss ich etwas ausholen. Ich denke, die Problematik zeigt sich schon in den Grundannahmen zur objektiven bzw. subjektiven Wirklichkeit und wie diese zueinander in Beziehung stehen. Berger und Luckmann, wie wir das vorhin schon kurz angerissen haben, gehen davon aus, dass der Mensch eine Identität entwickelt, die vor allem durch Identifikationsprozesse innerhalb der primären und sekundären Sozialisation bedingt ist und den Weg zur Internalisierung sichert. Schaut man sich das Kind nun an, dann sieht man, dass es sich nach den engsten Bezugspersonen richtet und den Kreis mit zunehmendem Alter erweitert, bis es von der bis dahin subjektiven Wirklichkeit in die objektive Wirklichkeit, also in die Gesellschaft mit ihren sittlichen Narrativen, eintritt. Da kommt dann auch das Begriffspaar der objektiv zugewiesenen und subjektiv angeeigneten Identität ins Spiel, aber dazu gleich mehr. Dieser Übergang also von der recht beschützt anmutenden subjektiven Welt in die mit Erwartungen besetzte objektive Welt geht für Berger und Luckmann zwar mit einem Verrat an sich selbst, wie sie das nennen, einher, läuft aber dennoch meist idealtypisch ab. Etwas überspitzt also, die Menschen suchen sich ihre Rollen, Subwelten und werden mehr oder minder d'accord damit, leisten Objektivation und entäußern ihre subjektive Wirklichkeit und stabilisieren so die Ordnung und Wissen der Gesellschaft. Das kann der Mensch, weil er, so wird bei Berger und Luckmann kolportiert, durch seine Essentia, also seine spezifische Bestimmung als Mensch, als sozialisierungsfähiges Wesen hinreichend flexibel und lernfähig ist, um sich den Verhältnissen anzupassen, also die Welt zu übernehmen, in der andere schon leben, so wie sie das sagen. Aus diesen Fähigkeiten ergibt sich dann für sie auch diese außerordentliche Fähigkeit des Subjekts, nicht nur sich der Natur zu bemächtigen, sondern auch die Gesellschaft im sozialen Gefüge mitzukonstruieren, also die Verhältnisse ihm selbst anzupassen oder sie zumindest dahingehend modifizieren zu können. Das war jetzt natürlich ein sehr heruntergebrochener Umriss der wichtigsten Annahmen. Aber ich denke, das gibt schon so ein Gefühl davon, dass das alles recht glatt abläuft, ohne große Schäden an dem Subjekt zu hinterlassen. Was ich nun als problematisch erachte, ist, dass das eine beobachtende Analyse einer Gesellschaft sein soll, die maßgeblich von einer kapitalistischen Wirtschaftslogik bestimmt ist. Und da sind doch einige Komponenten deutlich konkreter zu betrachten, als Berger und Luckmann das in ihrer Analyse tun.
Welche Komponenten meinst du genau?
Zum einen suggeriert diese Trennung von objektiver und subjektiver Wirklichkeit einen Raum, in den das Kind geboren wird. Ein Idyll, gefeit vor objektiver Wirklichkeit. Bezieht man aber nicht nur sozialpsychologische Perspektiven wie die von Mead ein, auf denen sich die beiden hauptsächlich stützen, sondern bedient sich psychoanalytischer Arbeiten, wird dabei schnell klar, dass diese vermeintlich glücklich unbeschwerte Zeit schon mit den heftigsten Abwehrregungen im Menschen besetzt ist. Die Abhängigkeit von den Eltern, konkreter die um der Selbsterhaltung willen vollzogene Unterwerfung, ist mit Unlust besetzt, die sich später als Ressentiment gegen die Zivilisation selbst richtet. Dies führt aber nicht notwendig zur finalen Desintegration aus der gesellschaftlichen Ordnung oder zu Widerstand. Eher wird dieses Ressentiment sublimiert, also auf gesellschaftlich anerkannte Kanäle verschoben, was dann schnell etwa zu Wut gegen Arbeitssuchende, arbeitslose Menschen wird oder sich in einer Flucht ins autoritäre Bahn bricht, womit die Abwehrregungen und das Subjekt wieder reintegriert ist. Diese Sublimierung als Mechanismus sichert dem Individuum unbewusst die Harmonisierung mit herrschaftlichen Verhältnissen, hat aber negative Einflüsse auf die Identifikation. Weiter sind die Rollen, die idealisiert von den Subjekten verfolgt und später eingenommen werden sollen, nicht, oder zumindest oft genug nicht, diejenigen, die gesellschaftlich anerkannt sind und von den Bezugspersonen vermittelt werden. Sehr breit ausgeführt hat das Erikson in seiner Konzeption einer negativen Identität. Er sagt, es ist dem Subjekt eher möglich, beziehungsweise geht dies mit einem Gefühl der Erleichterung einher, sich mit den am wenigsten anerkannten Rollen zu identifizieren, als um ein Realitätsgefühl in jenen Rollen zu kämpfen, die zwar von der Umwelt anerkannt, dem Subjekt aber unerreichbar scheinen. So sagte einer seiner Patientinnen, in der Gosse bin ich jedenfalls ein Genie. Gleich ob also der Mensch offensichtlich die vorgegebenen Inhalte, die festgeschriebenen Rollen der anderen verfolgt, mit denen er sich scheinbar identifiziert hat, erfährt er, dass er für die von ihm erwartete Verleugnung seiner Triebwünsche nicht entsprechend entschädigt wird, dass er zum Beispiel die von der Zivilisation geforderte Sublimierung sexueller Ziele ihm nicht die materielle Sicherheit einbringt, in deren Namen sie gepredigt wird. Indem der Mensch sich flüchtet in Bereiche oder Subwelten, so wie Berger und Luckmann es sagen, in der als das angenommen wird, was er vermeintlich ist, ist er mit dem Bestehenden erneut harmonisiert, wo er die Ordnung vertritt, aus der er zunächst ausgegliedert war. Die Brüche sind aber damit nicht nivelliert. Eher schmiegen sie sich der Anerkennung der Gesellschaft an, als das normale Leben, das voll von Übel, so hart, aber eben auch darum so wundervoll und gesund ist, weil es sich wiederholt wie der Kreislauf in Natur und Industrie. Mag das Aufgeben des alten, anderen Ich oder der Verrat an sich selbst, wie Berger und Luckmann es nennen, eigentlich nur den Abbau der divergierenden Identitätselemente gegen Ende der Kindheit bezeichnen, lässt sich dagegen in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ein Bruch im Subjekt konstatieren, der immer wieder reproduziert werden muss und in einer Hinrichtung des inneren Menschen gleicht, um der wirklichen Exekution zu entgehen oder am Bestehenden nicht zu zerbrechen. Adorno sagt hier, die Selbsterhaltung glückt den Individuen nur noch, soweit ihnen die Bildung ihres Selbst missglückt, durch selbstverordnete Regression. In der Betrachtung Berger und Luckmanns, wie der Mensch sich selbst in der Gesellschaft konstituiert und eine Identität entwickelt, wird von einem formalen Typus ausgegangen, der trotz gesellschaftlicher Hürden sich erfolgreich entfaltet. Will Wissenssoziologie einen Neuanfang begründen, gilt es zu reflektieren die Ausgangsvorstellung Marxens, dass das Bewusstsein des Menschen durch sein gesellschaftliches Sein bestimmt wird. Ebenso aber den Ausspruch Engels, alles, was die Menschen in Bewegung setzt, muss durch ihren Kopf hindurch. Aber welche Gestalt es in diesem Kopf annimmt, hängt sehr von den Umständen ab, um hinter diese nicht zurückzufallen.
In kapitalistisch geprägten Gesellschaften ergeben sich also Schwierigkeiten. Aber wie hängt nun Identität mit mehrwertorientierten Produktionsverhältnissen zusammen?
Seit Beginn der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft erfährt das Individuum diese Widersprüche vor allem auf der Folie von Kapital und Arbeit. Beziehungsweise ist, wie eben ausgeführt, die psychische Existenzbedrohung in der objektiven Wirklichkeit vor allem durch die kapitalistische Logik bedroht. Das trifft das Subjekt am meisten in der Lohnarbeit und hat Auswirkungen nicht nur auf die einzelnen Individuen, sondern auch auf soziale Interaktionen, Lernprozesse und so weiter. Deutlich wird dies, denke ich, auch am Individualismus, der sich in Berger und Luckmanns Logik aus den subjektiven Wirklichkeiten ergibt. Eine Verschiedenheit in der Weise, wie sich das Individuum in der Gesellschaft entäußert. Also man könnte nun denken, das ist doch fein. Allerdings muss man da hinschauen, wo diese Verschiedenheit sich als Teil eines Subjektseins instrumentalisiert und auflöst. Nimmt man zum Beispiel soziale Medien bzw. die Arbeit des Influencings, so könnte man auch da sagen, dass das doch eine Chance ist, sich selbst zu verwirklichen, sich vor den Augen anderer zu entfalten gewissermaßen und dafür einen Lohn zu erhalten. Aber durch die kapitalistische Logik werden noch die unterschiedlichsten Arbeiten auf einen Nenner gebracht, wie eben Adorno meint, auf den abstrakten Allgemeinbegriff der durchschnittlichen Arbeitszeit bzw. auf das Influencing bezogen, quantifizierte Kriterien vermeintlicher Qualität wie Likes und so weiter. Der Bereich der Social-Media-Arbeit kann also als Marktöffnung verstanden werden, in denen sich die Menschen unter einem individualistischen Freiheitsdünkel erneut als Konkurrenz gegenüberstehen. Gleichzeitig sicherte die Individuation die Realisierung des Tauschprinzips und stabilisiert es stetig. Der Mensch ist individuelles Subjekt nur an der arbeitsteiligen Oberfläche, nicht aber in Konsequenz. Die Individuation als Folge der problematischen Identifizierung folgt dabei insofern einer Notwendigkeit, als dass sie das Prinzip der Entzweiung der Welt auf Subjektebene wiederholt, um selbst bestehen zu können. Menschliche Triebbedürfnisse müssen gebrochen werden, damit sie in zwischenmenschlichen Beziehungen funktionieren können. aber diese Brüche sind von den Einzelnen täglich selbst zu reproduzieren. Die hierzu verwandte Triebenergie hindert sie daran, sich als Subjekt zu wissen, während die Kapitalverwertungsbedürfnisse ihnen permanent marktkonforme Individualität zugestehen. Wird bei Berger und Luckmann die Modifizierung der vermittelten Welt konstatiert, aber nur vordergründig dialektisch gefasst durch die Zuschreibung der freien Auswahl, die lediglich umzäunt ist von ihren eigenen gesellschaftlichen Ort und ihren eigenen biografisch begründeten Empfindlichkeiten, relativiert Theorie die Gewalt, mit der Objektivität ins Individuum sich versenkt. Als ob eben doch das bloße Dasein des Menschen ausreiche, um zu einem sozialisierten Menschen zu werden, weil man in den Ort wie die Empfindlichkeiten hineingeboren wird.
Dann lass uns jetzt noch über den Widerspruch sprechen, der deiner Ansicht nach das eigentlich dialektische innerhalb der Theorie Berger und Luckmanns ist. Den Widerspruch zwischen einem schöpferischen Subjekt und einem Mängelwesen. Wie macht sich dieser Widerspruch geltend?
Ich denke, die Dialektik, die in der gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit aufrechtzuerhalten versucht bleibt, spielt sich eigentlich der Theorie immanent ab zwischen einem defizitären Menschenbild und der Überhöhung des Subjekts als dem Jug seiner Welt. Werden das Objekt, die menschliche Natur, und das Subjekt, der natürliche Mensch, anhand der Institutionalisierung kontrastiert, muss auf Naturbeherrschung zwangsläufig eingegangen werden. Berger und Luckmann stellen heraus, dass der Mensch von seiner Umwelt bedingt sich seine eigene Natur schaffe. Die wechselseitige Beziehung zu jener lässt den Menschen in seiner Menschwerdung eine außerordentliche Elastizität entwickeln. Gestehen Sie damit dem Subjekt, als welches der Mensch schon in der Gesellschaft integriert ist, eine Flexibilität zu, argumentieren Sie im Sinne eines Vorzugs, der sich aus einem Mangel ergibt, um diesen unkenntlich zu machen. Dies wird sichtbar zunächst an der kolportierten biologischen Konstitution des Menschen. Er weist, laut den Autoren, einen Mangel an Instinkten auf, ist noch nach seiner Geburt in der fetalen Periode. Daraus resultiert aber seine Weltoffenheit und Flexibilität. Er schafft sich sein Umfeld und ist fähig, den Mangel durch die Bildbarkeit des Instinktapparates nicht nur auszugleichen, sondern ihn seiner tierischen Umwelt überlegener zu machen. Was der Mensch hier anheimgestellt bekommt, wird ihm wieder genommen, sobald er als Mittel modifiziert werden muss, um dem Zwecke der Theorie zu dienen, die seinerseits schon gesellschaftlich vermittelt ist. Von einem flexiblen und vorzüglichen Wesen wird der Mensch zu träge und vergesslich und schließlich dumm degradiert, um die Institution anhand eines Mängelwesens theoretisch zu legitimieren. Der Mensch kann in seiner theoretischen Fassung nicht als komplexes Wesen standhalten. Er muss als Kategorie oder fast natürlich in ihm schon liegende Typisierung vereinfacht werden. Darin als Mittel angelegt, ist Theorie interessiert nur am Generellen des Menschen und seiner Wandelbarkeit, nicht aber an seinen besonderen Verhältnissen und seiner realen Verwandlung. Wird daraufhin das Subjekt im Objektiven künstlich gestärkt, läuft dies hinaus auf eine Überhöhung des Subjekts, die es sogleich verurteilt. Je mehr die einzelnen Menschen real zu Funktionen der gesellschaftlichen Totalität durch deren Verknüpfung zum System herabgesetzt werden, desto mehr wird der Mensch schlechthin als Prinzip mit dem Attribut des Schöpferischen, dem absoluter Herrschaft, vom Geist tröstlich erhöht. Der Mensch wird also zum bloßen Ausführungsorgan und zum Demiurg seiner Welt in eins.
Berger und Luckmann beziehen sich in ihrer Arbeit auf die gesellschaftliche Wirklichkeit. Doch wie sieht das in den herrschaftlichen Verhältnissen aus?
Kann der Mensch in seiner Komplexität in Theorie nicht aufgehen, kann er es ebenso wenig in realen Verhältnissen der Gesellschaft. Die Vorzüge, die Berger und Luckmann im Menschen noch preisen, sind in der verdinglichten Warenwelt zur notwendigen Voraussetzung geworden. Flexibilität ist kein Besonderes, sondern Existenzbedingung. Die Entwicklung schlägt den Menschen mit seiner eigenen Unzulänglichkeit für seine eigens auferlegten Erwartungen, denen er doch nicht gerecht werden kann. Je mehr die Individuen mit ihrer Arbeit zum technischen Fortschritt beitragen, Apparate zur Naturbeherrschung erfinden, desto mehr müssen sie ihnen dienen, wenn sie überleben wollen. Darin verkommen sie zum Mittel der eigenen Existenzsicherung, unter der sie leiden. Sie werden selbst zu Apparaten. Was internalisiert wird durch jene Erziehung, Tradition, Gewohnheit, dient lediglich der Anerkennung von Anforderungen der Produktionsverhältnisse als selbstverständliche Naturgesetze. Die Menschen werden also dazu gebracht, im Produktionsapparat das wirksame Subjekt von Denken und Handeln zu finden, dem ihr persönliches Denken und Handeln sich ausliefern kann und muss. Die menschlichen Objekte der Beherrschung müssen ihre eigene Unterdrückung wiederholen, was nicht zu Bewusstsein dringt, denn sie entziehen sich selbst einer methodisch angeleiteten Reflexion, solange diese sich beschränkt auf das, was den Individuen an Bedürfnis, Zielen und Plänen bewusst verfügbar wird. Als Konsequenz, als Endresultat haben wir auf der einen Seite das Selbst, das abstrakte Ich, jeder Substanz entleert, bis auf einen Versuch, alles im Himmel und auf Erden in ein Mittel seiner Erhaltung zu verwandeln. Und auf der anderen Seite haben wir eine leere, zum bloßen Material degradierte Natur, bloßen Stoff, der zu beherrschen ist, ohne jeden anderen Zweck als eben den seiner Beherrschung.
Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit gehört an der Georg-August-Universität zum Kanon der soziologischen Klassiker. Deshalb interessiert uns auch die Perspektive der Lehrenden an der Universität. Wir konnten uns mit Dr. Leonti, promovierte Kultursoziologin und Vertretungsprofessorin für die Grundlagen der Sozialwissenschaften an der Uni Göttingen, über Berger und Luckmann unterhalten.
Die erste Frage, die wir jetzt in dem Kontext an Sie haben, ist, wie Sie die Theorie prinzipiell eben in den gesamten soziologischen Theoriekontext einordnen.
Ich würde sagen, dass die Theorie absolut notwendig ist. Sie hat auch einen festen Bestandteil in auf diesem Theoriemarkt der soziologischen Theorien. Und ja, also es gehört auf jeden Fall zum Kanon und muss rezipiert werden. Aber nicht nur diese einzige Theorie. Ja. Also es geht ja hier nicht um eine große Gesellschaftstheorie, sondern Berger, Luckmann haben einfach versucht zu zeigen, dass es nicht die objektive Gesellschaft gibt, in die ein Individuum irgendwie integriert werden muss, also so in eine Abgrenzung zu passen, das sind vielen so funktionalistischen und normativen Ansätzen, sondern dass eine Gesellschaft etwas ist, was von Menschen gemacht ist.
Genau, bei uns an der Uni haben wir das Ganze im Klassikermodul, Klassiker der Soziologie, kennengelernt, also im Grunde in diesem inhaltlichen Kanon der relevantesten soziologischen Theorien erstmal. Und das Ganze wurde dann in der Lehre auch so ausgestaltet, dass einige Kohorten an Studierenden sich eben explizit mit diesem Werk auseinandersetzen mussten. Das Ganze oder dem Ganzen wurde also eine ziemlich hohe Relevanz zugesprochen durch den Lehrkontext. Und hier ist eben die Frage, wie schätzen Sie das ein? Also wird das dieser Relevanz gerecht, die aus dem Lehrkontext eben entsteht?
Absolut. Also ich wundere mich über das Modalverb müssen, dürfen, können, dürfen. Das ist eine hervorragende Möglichkeit, dieses Konzept kennenzulernen und überhaupt so dieses Paradigma kennenzulernen. Ja, dieses, also konstruktivistische, wobei Berger und Luckmann beide sich dagegen gewehrt haben, als Konstruktivisten bezeichnet zu werden. Dabei haben sie sich aber eher von Ideologien so abgegrenzt. Sie wollen einfach zeigen, dass eine Gesellschaft irgendwie menschlich gemacht ist. Ja? Human beings. So, human beings construct society. Und es geht eigentlich schlussendlich immer um das Subjekt. Ja? Das sind die Menschen, die etwas konstruieren. Und natürlich ist das eine Tradition. Man muss das in diesem traditionellen Gefüge betrachten, ausgehend von der Verstehende Soziologie von Max Weber, die eben eine Soziologie definierte als Wissenschaft vom sozialen Handeln, dieses Handeln deutend verstehen und in seinem Ablauf und seinen Wirkung ursächlich erklären soll. Und dieses soziales Handeln ist Verhalten mit Sinn. Das heißt, es geht um das Verhalten, das auf andere bezogen ist, und es geht eigentlich um die soziale Beziehung. Er hat aber nicht erklärt, wie dieser subjektive Sinn konstituiert wird, und das hat dann Alfred Schütz fortgeführt und basierend auf der Phänomenologie von Edmund Husserl, das eben zeigte, dass es um Bewusstseinsprozesse geht. Bei ihm gibt es aber nur einzelnes Bewusstsein. So. Aber wie funktioniert die Gesellschaft? Ja, wie funktioniert das bezogen auf die andere in der sozialen Beziehung, in Bezug auf das Bewusstsein? Das erklärte Schütz recht pragmatisch. Es geht um die Interaktion oder Kommunikation. Also ich würde, und dann eben, Thomas Luckmann hat das dann fortgeführt, hat dann Wissenssoziologie reformiert und hinzugeführt. Also schlussendlich geht es um das Wissen. Ja, wie Menschen miteinander interagieren, geht es auch um die Verstehensprozesse. Und bei dem Verstehen geht es auch um das Wissen. Und also ich würde diese Theorie in diesem Gefüge des interpretativen Paradigma einordnen. Es geht schlussendlich um die Interaktion. Also in der, so als eine basale Einheit der Sozialität. Und und so funktioniert auch die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Wie wird das einzelne Bewusstsein, das Subjekt und dann die Gesellschaft, das etwas, was uns objektiv so gegenübertritt, miteinander verbunden? Und das zeigen sie eben in diesem dialektischen Prozess der eben Externalisierung, Objektivation, Objektivierung und dann Internalisierung wiederum. Also es geht eigentlich um die Wechselprozesse zwischen dem einzelnen Menschen, einzelnen Subjekt und der Gesellschaft. Und dieses Prinzip finde ich so, so wichtig, auch für die ganze Entwicklung der Forschung, ne, der qualitativen, interpretativen Forschung. Und meiner Meinung nach wird sie nicht weniger relevant, auch wenn die Quanti-Forschung und die makrosoziologische Forschung irgendwie Fakten schaffen und viel repräsentativer sind. Aber wenn wir die gesellschaftlichen Prozesse der letzten Jahre betrachten, warum es Radikalisierung gibt, Polarisierung, warum gibt es Menschen, die an irgendwelche Verschwörungstheorien glauben und sich organisieren, politisch organisieren, ja, also das, was für ein Weltbild haben, ja, wie wird das Wissen in ihrem Bewusstsein konstituiert, das kann man nicht mit quantitativen Daten untersuchen, sondern mit qualitativen Zugängen. So, das wird immer wichtiger. Dieses Interpretative wird zunehmend wichtiger.
Das heißt, im Grunde wird hier die theoretische Vorarbeit geleistet, um eben so immer komplexer werdende empirische Prozesse eben dann auch beobachtbar zu machen letztlich.
Stimmt, absolut. Und also Berger, Luckmann haben das methodisch irgendwie, beziehungsweise also viel mehr Thomas Luckmann hat das methodisch irgendwie ausgearbeitet. Also gerade beschäftige ich mich mit den Interaktionsanalysen, in denen es um das Moralisieren geht. Und er besagte zum Beispiel, ja, also im Laufe der Modernisierungsprozesse der Gesellschaft und diesen ganzen Pluralisierung gibt es nicht so eine Instanz, die uns irgendwie moralische Normen und Werte vorgibt. Das gibt es nicht. Aber man sieht es in den Interaktionen. Und ich analysiere gerade Interaktionen. Das sind so Gespräche am Tisch, zum Beispiel zum Weihnachtsabend in einer Migrantenfamilie, russlanddeutsche Familie. Sie sind nicht religiös, sie sind hier nicht in diesen ganzen gesellschaftlichen irgendwie Diskursen sozialisiert, aber die Interaktion gibt sehr, sehr viele Normen, also die sie irgendwie internalisiert haben. Es gibt viele so moralische Normen, die für sie irgendwie vergemeinschaftend wirken. Und zwar die junge Generation normiert und kritisiert die ältere. So, in Bezug auf die Sprachentrennung, wie verhält man sich in Bezug auf die Mehrsprachigkeit oder wie man das Essen konsumiert, wie man Rezepte, wie man richtig kocht und so weiter. Es gibt sehr viel Moral und das ist im 21. Jahrhundert. Ja? Das heißt, es wurde verlagert einfach in die Interaktionen. Das können wir irgendwie von außen anhand der objektiven Daten nicht erfassen. Ja. Wir brauchen die Interaktion, müssen schauen, was findet da statt, was sind das für Streitgespräche, Konflikte, worüber wird gelacht. Ich untersuche auch Humor. Das ist auch irgendwie so, das ist eine Methodologie, um herauszufinden, wie Menschen sich zueinander verhalten, wie Identitäten konstruiert werden, weil eben Humor entweder vergemeinschaftend ist oder exkludierend. Man lacht über jemanden, man lacht jemanden aus, kritisiert, parodiert und das ist auch Normierung. Das ist auch Moralisieren. Ja. Und das findet man alles in den Interaktionsanalysen, wenn man die dann tätigt. Und da brauche ich auch Berger. Also vor allem Thomas Luckmann, Peter L. Berger auch, weil er Humor auch untersucht hat.
Okay. Ja, vielleicht da ein aktuelles Beispiel. Ich habe gestern gelesen, dass es jetzt die höchste Anzahl an Kirchenaustritt in der katholischen Kirche in Deutschland gab im letzten Jahr. Und auch da könnte man ja sagen, na gut, wir können jetzt quantitativ bemessen, wie viele Austritte es tatsächlich gibt, aber spielt denn Religion tatsächlich eine geringere Rolle im Leben der Menschen? Und das wäre ja dann quasi nur wieder über eine interpretative oder qualitative Analyse tatsächlich sichtbar zu machen.
Und dazu hat hat auch Peter L. Berger auch geschrieben. Vielleicht gibt es irgendwann keine Kirchen mehr als solche.
Ja, aber Religion vielleicht trotzdem noch im Leben der Menschen.
Genau. Aber irgendeine Orientierung für Menschen wird es geben. Die wird nur irgendwo anders dann. Die scheint dann woanders auf.
Wie wir im Interview mit Frau Dr. Leonti erfahren haben, ist die Auseinandersetzung mit Berger und Luckmann äußerst gewinnbringend. Doch wie ergeht es den Studierenden, die sich im Rahmen ihres Studiums mit dem Werk beschäftigen müssen? Dazu haben wir uns mit einer Soziologiestudentin unterhalten.
Ich bin Nathalie, studiere seit 2016/17 hier in Göttingen Rechtswissenschaften und Soziologie und Soziologie unter anderem schon seit dem 8. Semester.
In welchem Rahmen hast du dich mit Berger und Luckmann beschäftigt?
Das war im Rahmen eines Moduls für mein Soziologiestudium, das hieß Klassiker der Soziologie. Im Rahmen dieses Moduls sollten alle Studierende diese Lektüre lesen und wir sollten auch für das Modul eine Hausarbeit am Ende verfassen.
Und wie erging es dir dabei?
Also Lektüren an sich sind ja im Soziologiestudium gang und gäbe, aber ich habe eigentlich erwartet, einen Klassiker der Soziologie zu lesen, also eine Theorie von zum Beispiel Weber, Marx. Deswegen fand ich es erstmal sehr verwirrend, dass man sich mit Berger und Luckmann befassen sollte. Also ich fand die, wie Berger und Luckmann geschrieben haben, sehr allgemein, was im ersten Moment sehr schlüssig für einen Studierenden war. Allerdings dadurch, dass die viele Theorien immer mal wieder aufgegriffen haben, fand ich einfach diesen Aspekt sehr verwirrend, das später kritisch irgendwie zu hinterleuchten. Und ich fand die Lektüre sehr, sehr kurz. Also dadurch, dass sie halt sehr vieles in der, also sehr viele Theorien aufgegriffen haben, fand ich die Lektüre sehr kurz gefasst.
Okay. Und was fiel dir schwer oder wo hast du Probleme gesehen?
In der Gegenüberstellung mit den anderen Theorien fiel einem auf, dass sehr viele Gemeinsamkeiten vorhanden sind, aber auch, dass Berger und Luckmann viele Aspekte der eigentlichen Theorien nicht richtig ausgeführt haben in ihrem Buch. Und das kam auch erst im Rahmen der Hausarbeit so richtig ans Licht für mich. Und war für mich dann, weil ich mich an dem Zeitpunkt im Studium noch nicht so richtig mit allen Theoretikern befasst habe, war das für mich sehr verwirrend.
In welcher Art und Weise hat dich das Buch oder die Arbeit daran beeinflusst?
Letztendlich habe ich nach der Hausarbeit mich gar nicht mehr mit Berger und Luckmann oder auch mit der Lektüre beschäftigt. Also hat mich eigentlich kaum beeinflusst, außer dass ich halt die Hausarbeit geschrieben habe im Rahmen des Moduls.
Nachdem wir nun recht unterschiedliche Meinungen gehört haben, finden wir, dass ein Blick in das Werk nicht schaden kann. Egal ob für wissenschaftliche Auseinandersetzung oder für ein neues Leseerlebnis, es lohnt sich. Wir hoffen, ihr konntet heute einen Einblick in die Theorie Berger und Luckmann bekommen oder vertiefen. Wenn es euch gefallen hat, hört euch gerne auch die Folge der anderen Gruppe über Luhmann an.